Heute zum zweiten Mal zu Gast bei Behind the Sea Patrick Österreich. Patrick ist CCO bei Hellmann Worldwide, also einem der größten Logistik-Player der Welt. Und wir haben uns über das Thema unterhalten, was das C-Level wissen muss über Customer Experience in der Logistik. Dass es ein echter Wettbewerbsvorteil ist, seine Kunden sehr genau zu kennen und auch die Erfahrung und den Prozess der Kunden gut abzubilden, das ist, glaube ich, klar. Wie man das aber genau macht, was man aus unterschiedlichen Branchen, die man ja in der Logistik abbildet und sieht, lernen kann, das sind zwei Fragestellungen, die wir zum Beispiel beantwortet haben. Was für mich besonders hängen geblieben ist, ist das Thema, dass wir natürlich aus dem privaten Bereich, also unserem privaten Verhalten, natürlich immer wieder in den B2B-Kontext überswitchen und die gleichen Erwartungshaltungen mitbringen. Dann gibt es natürlich auch noch einen B2B-Generationswechsel, mehr Plattformgeschäft, neue Technologien, Digitalisierung, also alles rund um die Customer Experience in der Logistik gibt es gleich in dieser Bonus-Episode. Ihr habt mir natürlich immer wieder mal Feedback gesendet und ihr freut euch über inhaltliche Episoden, wenn ich meine Gäste, die ich ja mal in einem Porträt hatte, auch zurückhole und sie dann zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten befrage. Genau das machen wir heute. Ich freue mich also über diese Bonus-Episode mit Patrick Österreich, dem CCO von Hellmann Worldwide. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Patrick, willkommen zurück.
Danke dir, danke für die Einladung.
Heute darf ich ja Gast sein bei euch.
Absolut.
Super beeindruckend, natürlich echt groß. Man unterschätzt natürlich, was in so einer Branche alles an Fläche und Platz auch gebraucht wird. Denkt man gar nicht. Ja. Deswegen danke für die Gastfreundschaft.
Gerne.
Bevor wir starten, du bist eine unserer ersten Wiederkehr-Episoden, die thematisch werden. Mhm. Sprich, du warst schon mal zu Gast, das heißt, man kann sich die Episode auch nochmal anhören, wo das komplette Porträt gemacht wurde, wo du auch, sag ich mal, von mir interviewt wurdest, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Und das verrätst du uns jetzt am besten. Was machst du heute? Welche Rolle hast du und wo sind wir heute?
Genau. Also erstmal fange ich damit an, wo sind wir heute vielleicht, ne? Ja. Weil wir sind heute im wunderschönen Osnabrück in unserem Headquarter, auch genannt der Speicher, weil das war tatsächlich mal ein alter Speicher, in dem wir uns hier befinden als Bürogebäude. Na, und du siehst ja auch am Stil des Gebäudes, erkennt man ja noch Komponenten dieses alten Speichers. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin eingangs kurz drüber gesprochen, das Büro wurde 2008 umgebaut, ne, und hat schon damals den visionären Charakter eben einer transparenten Zusammenarbeit und einer kollaborativen Fläche gehabt. Total. Und das erkennt man ja auch in der Architektur des Gebäudes. So, wer ist Hellmann? Und dann komme ich zu mir. Ne? Hellmann ist ein international oder global agierender Logistikdienstleister oder Spediteur. Einer der wenigen, der noch wirklich in Familienbesitz ist. Das unterscheidet uns von ganz vielen unserer Wettbewerber, dass wir global sind, sehr persönlich sind, aber eben auch noch familiengeführt sind und somit natürlich jetzt nicht irgendwelchen externen Marktzwängen oder Analysten unterliegen, sondern eben einer Eigentümerfamilie, die sehr stark orientiert ist auf die nächste Generation. Und meine Rolle hier ist im Endeffekt der Chief Commercial Officer, also verantwortlich für alles, was Vertrieb und Marketing weltweit ist, inklusive unserer Social Media Aktivitäten. Kann auch jeder mal reingucken, was wir so im Social Media Bereich jetzt machen. Auch eine interessante Komponente, sich das mal anzuschauen.
Absolut, ja, da wie immer sind natürlich alle Links unten auch in den Shownotes, wer dann runterscrollen möchte, nicht jetzt auf jeden Fall zuhören weiter, weil jetzt wird's spannend. Wir haben ja heute das Thema Customer Experience in der Logistik und über Customer Experience spricht irgendwie jeder gerade, auch B2B-Unternehmen, das wird immer wichtiger. Ja. Man muss den Endkunden, ob das dann nun ein Verbraucher ist oder dann halt auch eine andere Firma ist, verstehen und zwar vom Anfang bis zum Ende. Jetzt gucken wir mal, wie wichtig das schlussendlich ist und was da auch so der Wettbewerbsvorteil ist. Aber gib uns erstmal so kurz eine allgemeine Perspektive auf dieses Thema, bevor wir dann tiefer einsteigen.
Ja, also ich glaube, was man ja sieht, wo kommt das Thema jetzt eigentlich auf einmal, ist ja auch ein Stück weit so ein Modewort geworden, ne? Bei vielen Total. Unternehmen, die im B2B-Segment unterwegs sind. Ich glaube, was uns ja alle eint, ist die Tatsache, dass wir diese positive Erfahrung, die wir als Endkonsumenten alle machen, im B2C-Bereich, sehr stark auch jetzt in unserer B2B-Umfeld oder in unserem B2B-Umfeld erwarten. Mhm. Ne? Also das, was wir alle tagtäglich ausgesetzt sind, sei es über Amazon, über sonstige E-Commerce-Angebote und die damit verbundene Erfahrung, die wir machen, die wollen wir natürlich irgendwie alle gerne in unser Geschäftsfeld transportieren, auch wenn das B2B ist und natürlich irgendwie eine andere Komplexität hat. Mhm. Ne? Aber das ist die Erwartungshaltung. Und du kannst es heute, wenn ich mit meinen Kindern spreche, relativ wenig erklären, warum jetzt das irgendwie im Unternehmen anders ist als das, was sie privat erleben. Und deswegen glaube ich, ist das momentan auch so ein Stück weit das Modewort. Hm. Und ich glaube aber auch, wir kommen natürlich gerade auch im europäischen Kontext sehr stark aus so einer ingenieursgeprägten Kultur, ne, Dinge perfekt zu machen, Dinge gut zu machen, gute Produkte zu entwickeln, die aber vielleicht nicht immer den Bedürfnissen des Kunden entsprechen am Ende vom Tag. Ne? Und das sieht man ja extrem jetzt gerade, wenn man in Deutschland sitzt, an unserer Automobilindustrie, ne, die sich darüber freut, jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt, beste Spaltmaße in der Industrie zu produzieren. Aber der Kunde will eigentlich, dem ist es eigentlich mittlerweile fast egal, ob die Spaltmaße nun links und rechts gleich sind oder gut sind. Ne, die wollen eigentlich heute ein softwaredominiertes Fahrzeug haben, was eben einen gewissen Entertainment-Faktor hat, was gewisse Funktionalitäten bietet, was vielleicht der deutsche Automobilhersteller noch gar nicht so abgreifen kann. Total. Und konzipiert natürlich das Auto heraus aus dieser Kundenerfahrung oder aus diesem Kundenbedürfnis und nicht aus einem Ingenieursbedürfnis, ein perfektes Fahrzeug zu bauen. Ich glaube, das ist eben der Unterschied, wo das Thema jetzt herkommt. Und das trifft uns natürlich in der Logistik nachher auch.
Ja, du hast schon gesagt, so ein Modewort. Ich glaube, man kann da auch richtig drüber streiten, wie sehr man das auch braucht, sage ich mal teilweise. Wenn du das gerade Amazon erwähnt, man möchte die Sachen jetzt haben, man will die bestellen, die sollen am besten am gleichen Tag noch kommen. Wie sinnvoll ist das eigentlich so persönlich? Ich habe da so zum Beispiel die Meinung zu Lebensmitteln. Also Lebensmittel, das weiß ich ja, wann ich die brauche und das kann man so ungefähr abschätzen. Deswegen muss sie meiner Meinung nach nicht heute Abend kommen. Mhm. Ich kann eigentlich heute bestellen und die kann meinetwegen auch in den nächsten 2 Tagen kommen. Und das ist ja für denjenigen, der das ausführt, also massiver Unterschied, oder? Ne? Ob ich was quasi am Abend kommen muss oder ob ich Planbarkeit für 2 Tage habe, oder?
Absolut, total. Ja. Also das sieht man ja auch in der hat ja Konsequenzen für uns in der Logistik, ne? Ja. Wenn du dir diese Geschäftsmodelle, jetzt ist Amazon sicherlich schon etabliertes, altes Geschäftsmodell, aber es gibt ja viele auch asiatische Player mittlerweile. Wenn du dir mal anguckst, was so ein Temu, Shein jetzt machen, ne, mit Ultra-Fast-Fashion oder Ultra-Fast-Availability von Gütern, die Leute kaufen können. Mhm. Wenn man da mal tiefer einsteigt in ihre Logistik auch, die machen ja alles, mag einen überraschen, ist ja fast alles made to order. Mhm. Das heißt, die haben eigentlich gar keinen Stock mehr. Was die machen ist, die haben ja eine Artikelentwicklung von circa 18.000 pro Woche. Mhm. Ne, an neuen Artikeln, die sie entwickeln, die sind fast alle KI entwickelt, also gar nicht mehr von Leuten, von Menschen entwickelt, sondern KI entwickelt. Haben ein riesen Händlernetz hinten dran, mit denen sie dann Dinge produzieren, versenden das dann in die Märkte und gucken mal, wie läuft ein Artikel. Und wenn er gut läuft, dann wird er gelistet und dann wird er auch abverkauft. Mhm. Ne, also das heißt, du hast natürlich darüber eine sehr, sehr flache Transportkette oder Supply Chain, weil du keine Bestände mehr vorhalten musst. Und du rufst praktisch immer direkt ab und verschickst es an den Endkunden. Mhm. Dem du dann im Umkehrschluss, jetzt kommen wir auf dein Thema ja zurück, beigebracht hast, er kann auch mal 7-8 Tage auf seinen Artikel warten, weil er kriegt es bei Timo und Shein eben nicht morgen, sondern erst in einer Woche oder erst auch in 1,5 Wochen, weil es eben erst produziert werden muss. Ne? Also, um deine Frage zu beantworten, ist es immer, weil man es wirklich braucht als Konsument, das ist gar nicht die Frage. Ich glaube, oft schafft das Angebot dann auch den Bedarf. Ne? Wenn du auf einmal ein Angebot hast, über das du vielleicht gar noch nie nachgedacht hast, aktiv, weil du so in deinem tagtäglichen Alltag, ne, sagst, gibt's ja, also kann ich es ja machen, und auf einmal kommt jemand mit einem anderen Angebot und sagt, hey, ne, kannst du bei uns auch haben, aber dauert vielleicht länger, ist dafür günstiger oder besser oder anders oder individualisierter. Mhm. Ich glaube, dahin wird die Reise halt einfach gehen, ne, dass diese Geschäftsmodelle, du musst dich auf den Kunden ausrichten und dann eben immer wieder auch mal Angebote schaffen, mit denen du experimentierst, ob der Kunde überhaupt bereit ist dafür.
Mhm. Total. Ja,
das ist natürlich im B2B-Umfeld auch nochmal ähnlich gelagert, aber natürlich noch nicht so präsent.
Total. Ja, wir haben jetzt schon 2 Branchen angesprochen, einmal Fashion und dann auch Food. Bei Fashion, finde ich, ist ein super Beispiel. Da gibt es einmal Fast Fashion, ja, das will man irgendwie sofort haben, morgen bestellt. Und dann gibt es auf der anderen Seite so Brands wie Hermes, wo man gefühlt jahrelang auf eine Tasche wartet. Genau. Und die haben wesentlich höhere Margen, ist aber eigentlich im Endeffekt das gleiche Produkt. Ne? Es ist ein Kleidungsstück oder es ist ein Accessoire. Wie blickst du so auf andere Branchen? Welche sind da weiter? Und wo ist es vielleicht auch möglich oder notwendig, dass du, sag ich mal, diese schnellen Lieferketten hast?
Ja, ich glaube, also es gibt natürlich Bereiche, wo du eine schnelle, verlässliche Lieferkette brauchst, weil es dann wirklich um Leben und Tod geht, ne? Also sprich Pharmaindustrie. Mhm. da willst du ja vielleicht jetzt nicht unbedingt ewig auf dein Medikament warten oder auf dein OP-Besteck warten oder auf eine künstliche Hüfte warten, wenn du gerade sie wirklich brauchst. Ne, da brauchst du einfach sehr resiliente Lieferketten, die schnell, agil und gut funktionieren, auch mit einer entsprechenden Qualität. Ne? Also du willst ja kein Medikament nehmen, was vielleicht irgendwie in einem gewissen Temperaturbereich gelagert werden oder transportiert werden muss, was dann irgendwie Temperaturabweichung hat. Du nimmst es, ist wirkungslos oder worst case ist es irgendwie sogar noch schädlich für dich als Mensch. Also da gibt es ja Lieferketten, die sind sehr wohl, sag ich mal so, designt eben auf eine Schnelligkeit, weil der Bedarf eben da ist.
Total.
Oder es gibt ja auch Medikamente, die haben Wirkstoffe, die halt nur 2 bis 3 Wochen aktiv halten. Ne? Das heißt, du musst halt relativ schnell in den Märkten sein, um die abverkaufen zu können, weil sonst ist einfach Shelf-Life überschritten. Aber es gibt natürlich andere Branchen, da haben sich die Kunden einfach dran gewöhnt, dass es schnell geht. Ja. Ne? Also und was wir ja auch immer wieder erleben ist, hast du dich einmal dran gewöhnt, dass irgendwas gut funktioniert oder schnell geht, dann willst du das ja nicht mehr missen.
Richtig,
also dann sagst du ja, warum soll ich jetzt auf was, also gerade wenn du in einem Wettbewerbsumfeld stehst, und das hat die Fashion-Industrie natürlich extrem, ne, wo dir eine Brand ein Angebot macht und sagst, du kannst bei uns einen Laufschuh haben, dauert 3 Wochen und der andere sagt, kannst einen vergleichbar guten Laufschuh haben, den kannst du aber morgen haben, dann tendieren die meisten Kunden, es sei denn, du bist so ein extremer Brand geprägter Konsument,
Sammler.
Sagen ganz viele, du gehst, ne, dann nehme ich das Angebot, was verfügbar ist. Und das ist ja, sage ich mal, je mehr das natürlich eher Richtung Commodity geht oder ne, ich brauche jetzt ein gelbes T-Shirt, egal welche Marke, weil ich brauche es wirklich, weil ich brauche es zum Training oder ne, ich habe mich mit Kumpels verabredet, wir tragen alle ein gelbes T-Shirt, was auch immer der Grund ist, desto mehr gehst du natürlich, ist die Markenbindung einfach auch weg. Ne, das, also wenn du mit Kunden sprichst, auch, wir haben ja ganz viele aus der Fashion-Industrie, ne, die großen Brands dieser Industrie, mit denen wir sprechen, die sagen halt sehr schnell, diese Loyalität der Marke ist halt weg. Und das siehst du ja teilweise auch, wie schnell sich Umsätze in der Branche verlagern können, wenn irgendjemand ein Angebot hat, was alle anderen nicht haben. Ne, dann gehen Umsätze ganz schnell weg, weil Leute eben einfach nicht mehr diese Loyalität haben. Das ist sicherlich dann, du hast ja angesprochen, im Luxusgütersegment nochmal ein ganz anderes.
Ja.
Ne, da geht es ja eher auch um Verknappungen, gibt vielleicht nur 250 Handtaschen von dem Typ.
Genau,
ne, und dann bist du vielleicht auch bereit, ein Jahr zu warten, weil es eben nur diese 250 gibt.
Ja.
Das ist ja dann eher, funktioniert eher über die Verknappung des Angebots, aber das so hast du das natürlich in den Branchen unterschiedlich gelagert.
Kurz als Zwischenfrage, seid ihr in allen Branchen eigentlich durchgängig vertreten? Also von Pharma bis...
Genau, wir sind eigentlich hauptsächlich in 8 Kernindustrien tätig, ne, von der Automobilindustrie über Industriegüter, Fast-Moving Consumer Goods, Healthcare, Fashion, auch sehr stark im Bereich Hightech, Semiconductor und noch so ein paar Nischen wie Renewable, ne, wo du eher so sehr spezielle Tätigkeiten hast oder auch im Bereich der Marine and Cruise, wo wir so Schiffsersatzteile, dringende Ersatzteile für Schiffsreparaturen liefern etc. Das sind so unsere Hauptschwerpunkte, in denen wir uns bewegen. Und dann natürlich Innenmärkten in der jeweiligen Bandbreite.
Okay, das heißt, ihr müsst im Endeffekt die Customer Experience der einzelnen Branchen tief durchdringen und dann jeweils auch für die jeweilige Branche ein Modell bauen sozusagen, oder?
Weil es gibt ja nicht die Customer Experience in der Logistik, sondern jede Branche hat natürlich ein Stück weit unterschiedliche Anforderungen und auch innerhalb der Branche haben Kunden ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also du musst wirklich auf Kunde und eigentlich sogar noch fast granularer auf Teile innerhalb eines Kunden eine Customer Experience bauen, weil selbst wenn es große Unternehmen sind, da mag es ja Teile des Unternehmens geben, die haben andere Anforderungen und Bedürfnisse als andere Teile des Unternehmens. Ne? Da musst du wirklich gucken, wie schneide ich jetzt eine Customer Experience, die halt eben auf die Zielgruppe tatsächlich auch passt, wo du die Erwartungen triffst oder idealerweise übertriffst.
Okay. Wie läuft das bei euch ab? Habt ihr dann so Customer Experience Beauftragte sozusagen bei euch, die mit den Kunden zusammen das rausarbeiten? Oder wie?
Ja, also unser Ansatz ist natürlich sehr stark immer über einen beratenden Ansatz bei Kunden, da heranzugehen und zu sagen, ne, wir setzen uns gemeinsam hin, wir überlegen gemeinsam. Das ist ja auch unser Motto und unser USP, zu sagen, wir machen das sehr persönlich noch. Ne? Mhm. Also bei uns kommt tatsächlich auch noch jemand vorbei, setzt sich mit dem Kunden hin und sagt, was sind eure Anforderungen? Wir nehmen die einmal auf und dann designen wir entsprechend nachher die Lösung dazu, sodass sie nachher eben auf den Kunden passt.
Okay.
So, das machst du jetzt natürlich nicht bei allen Kunden, 50.000 oder mehr, die wir in der Welt haben. Ne, aber sage ich mal, bei denen, wo du merkst, da gibt es ein spezielles Industriebedürfnis, eine spezielle Anforderung, da nimmst du dir schon mehr Zeit, um auch mal zu sagen, da setzen wir uns gemeinsam mal hin und erörtern und überlegen gemeinsam, wie können wir eine wirklich wertschöpfende Tätigkeit aufbauen, die dann eure Erfahrung auch trifft oder übertrifft idealerweise. muss fairerweise aber auch sagen, es gibt natürlich Leute, die kaufen einfach Standarddienstleistungen ein und auch die sind willkommen. Ne? Das ist ja nicht, dass es falsch ist oder schlecht ist. Aber die haben natürlich dann auch eine andere Erwartungshaltung. Ne? Wenn du sagst, mir ist das egal, Hauptsache es ist dann und dann irgendwie da. Die Ware dann und wie ihr das macht, ist mir eigentlich auch egal. Ne? Mhm. Auch die Kunden gibt es und auch die sind ja willkommen. Es geht ja nur darum, du hast natürlich Segmente in unserer Struktur, die einfach dann doch eher so eine beratende so einen beratenden Ansatz brauchen.
Okay. Und aus eurer Sicht, wo geht so die Vision hin? Ist das wirklich so, dass ihr sagt, ihr wollt highly customized, ihr wollt den Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigenen sozusagen Wege oder Logistikabläufe zu definieren? Wo ist da so eure Vision?
Ja, also unsere Vision ist da ganz klar. Ne? Ich habe es ja gesagt, erstmal persönlich, global und diese Verbundenheit auch zu haben mit den Kunden, diese Dinge eben gemeinsam zu entwickeln und damit auch die Flexibilität zu haben, anzupassen. Natürlich lebt die Logistik auch von einer starken Effizienzbestimmung. Ne? Wir leben halt in einer Industrie, die sehr stark durch Effizienz getrieben ist. Mhm. Und natürlich musst du immer die richtige Balance finden zwischen, was ist der richtige Grad an Effizienz, sprich Standardisierung, Digitalisierung, Automatisierung. Und wo lasse ich aber noch genug Raum für Anpassungen, ne? und Kundenanpassungen. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, dann wird es irgendwie, finde ich, immer griffiger. Ne? Willst du in der Automobilindustrie, bist du der Toyota, der halt Standard viel Masse produziert, wenig Anpassungen erlaubt? Oder bist du halt eher so der Bentley, der auch Autos produziert, also am Ende vom Tag produzieren ja beide Autos. Klar. Aber bei Bentley hast du natürlich tausende von Möglichkeiten, dein Auto anzupassen und zu individualisieren. Ne? Mhm. Natürlich haben die unten drunter auch Standardprozesse in ihrer Produktion. Also bin mir ziemlich sicher, dass sie ähnlich gute Prozesse haben, wie sie einen Motor produzieren, wie Toyota auch.
Ja.
Ne? Aber die Möglichkeiten, das fertige Produkt nochmal anzupassen auf dann den tatsächlichen Kundenbedarf. Mhm. Und so sehen wir uns eigentlich auch, ne? Dass wir sagen, wir sind eher derjenige, der ganz klar in die Richtung geht, eine wirklich hervorragende Kundenerfahrung herzustellen, die sich dann eben sehr stark an den Bedürfnissen der einzelnen Kunden oder Industrien anlehnt.
Okay, macht Sinn. Jetzt seht ihr ja wahrscheinlich auch echt viele Branchen, dadurch, dass ihr mit euren Kunden im Austausch seid. Wahrscheinlich sind auch die Kunden, die von denen ihr am meisten lernt. Oder ihr müsst gar nicht so jetzt nochmal extern irgendwie viel Research machen, weil ihr habt ja alle Leute da. Ne?
Genau.
Und was kannst du so ein paar Beispiele nennen, ohne da jetzt internes zu verraten, was man von den einzelnen Branchen zum Beispiel lernen kann in Bezug auf Logistik?
Ja, also ich glaube, was natürlich super spannend ist, ne, sind so Branchen, die eine sehr hohe eigene Kapazität oder Fähigkeit zur logistischen Dienstleistung erlangt haben. Ne? Also natürlich sind da so Technologieunternehmen, sind extrem weit in ihrem Lieferkettendesign, weil sie natürlich auch eine ähnliche Komplexität haben wie in der Logistik allgemein. Ne? Wenn du natürlich ein Technologieunternehmen bist, die meisten haben ja irgendwie Contract Manufacturer, wo es losgeht. Also sie produzieren ja nicht selbst, sondern lassen das über die Foxcons dieser Welt etc. produzieren und sind dann eher so in dem Downstream Richtung Kunde aktiv. Also wie vermarkte ich mein Produkt, wie komme ich zum Endkunden etc. Da lässt sich natürlich unfassbar viel mitnehmen, auch gerade im Bereich der, wie kriegst du dann datengestützt, KI-gestützt, technologiegestützt die Logistik auch tatsächlich abgebildet. Weil das eine ist ja der physische Warenfluss, den du immer irgendwie im Griff haben musst, der ist ja schon komplex genug teilweise mit den gesamten Ökosystemspielern, die du in so einer logistischen Prozess mit drin hast, ne? Seien es Häfen, Flughäfen, Zollbehörden etc. Da hast du natürlich unfassbare viele Spieler, die du ja eben auch selber nicht kontrollierst, sondern die du natürlich steuern musst, aber nicht kontrollierst. Aber viel bedeutender wird zunehmend halt eben auch der ganze Technologieteil dazu. Also wie kriegst du Daten, ne? Wie liest du Muster aus Daten etc. So, was natürlich super spannend ist, sind natürlich so Industrien, die schon irgendwie in so einem Predictive Forecasting sind. Mhm. Ja, also ganz viele Kunden haben überhaupt kein Forecasting, muss man auch fairerweise sagen. Es gibt auch ganz viele Industrien, die echt noch teilweise erschreckend manuell arbeiten oder erschreckend mit Abschätzungen arbeiten, basierend auf historischen Daten. Aber es gibt natürlich auch schon Unternehmen, die sind extrem weit im Bereich des Predictive Forecasting. Die wissen halt schon heute mit ziemlich hoher Präzision, was ihre Kunden in 5 Tagen vielleicht bestellen werden.
Das ist gut,
ja. Und damit hast du natürlich einen unfassbaren logistischen Vorteil. Also wenn du schon Ware 5 Tage vor, sage ich mal, dem Point of Sale irgendwie verlagern kannst in die Richtung deines Endkunden, dann bist du natürlich einerseits schnell, ne, und du hast natürlich auch die Verfügbarkeit der Ware, musst nicht vielleicht erst und hast diesen 5-Tages-Vorteil, den andere vielleicht dann eben nicht haben. Mhm. Und das ist natürlich super spannend, das zu sehen, was da auch noch gehen wird. Und ich denke, da wird auch KI nochmal einen richtig großen Schub nach vorne bringen, was das Thema datengeschützte Modelle für die Logistik angeht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was sind denn so Innovationen vielleicht bei euch oder auch so Trends? Da können wir gerne auch über welche sprechen, die vielleicht vor einiger Zeit schon da waren und wo man jetzt schon sagen kann, hat sich das gelohnt oder hat sich das nicht gelohnt? Und vielleicht auch jetzt nach vorne blicken, die Episode erscheint 2025, wir nehmen die jetzt kurz vor 2025 auf. Was siehst du da so an Trends bei euch?
Du meinst so allgemeine Logistik, was so die großen genau. Themen? Ja, sicherlich das ganz große Thema ist ja. Elektrifizierung und autonomes Fahren. Mhm. Ja, das wird sicherlich ein großes Thema bei uns werden. Mhm. Oder ist es ja schon. Ne? Ich glaube, da unterschätzen auch viele den Zeithorizont, in dem das kommen wird. Mhm. Also wir gehen mal davon aus, dass sicherlich ein Stück weit autonomes Fahren ab 2028 möglich sein wird.
Okay.
Im Lkw-Bereich, ne? Mhm. Nicht im Nahverkehrsbereich, sondern sicherlich auf den langen Strecken, also sprich Autobahn, Flottenverbände, etc. Da sind schon ganz, ganz viele, ich sag mal, es gibt schon viele Testläufe, die auch gut funktionieren. Es gibt auch viele Hersteller, also Lkw-Hersteller, die schon wirklich sehr tief in dem Thema mit drin sind. Mhm. Das ist jetzt auch kein neues Thema, das gibt es schon seit Jahren. Ne? Jetzt rückt natürlich nur der Zeitraum immer näher, mhm. an dem es realistisch erscheint, dass es kommen wird.
Ja.
Ne? Vor 10 Jahren hast du noch gedacht, okay, das ja. ist irgendwie ganz weit weg, da war es auch noch ganz weit weg.
Mhm.
Jetzt bist du natürlich schon irgendwie relativ nah an 2028 dran und stellst mhm. fest, ja, das wird kommen.
Ja.
Ne? Und es wird vielleicht erstmal kommen in Ländern wie in den USA und so weiter, ja. Weil die einfach von der Regulierung ein bisschen entspannter sind, als es hier in Europa der Fall ist. Wir haben ja sehr viele ethische Fragen immer zu diesem Thema.
Klar.
Ne? Und da sind die in den USA einfach ein bisschen liberaler und werden sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus.
Mhm.
Also das ist sicherlich ein ganz großes Thema. Ja, das Thema der Nachhaltigkeit wird immer relevanter. Ne? Also mhm. wie kriegst du die ganze Lieferkette eigentlich dekarbonisiert? Und auch da, ne, was sind zukünftige Antriebstechnologien? Sicherlich im Lkw-Bereich mhm. wirst du Richtung Elektrifizierung gehen und auch gehen können. Aber gerade im Bereich Luft- und Seefracht, das wird schwierig. Ne? Also wenn du dir mal anguckst, gibt ja immer wieder mal Leute, die sagen, ne, es gibt genug Biofuel für die Luftfracht oder was auch immer, genug Sustainable Aviation Fuel. Und dann guckst du dir mal an, wie hoch ist der Anteil an Investitionen in die Produktion von Sustainable Aviation Fuel, dann weißt du, der Pfad passt nicht. Ne? Also wirst du so mit der Technologie, ja. mit der Überlegung nicht dahin kommen. So, ne? Und da müsst ihr, also da muss wirklich nochmal Quantensprünge auch in der ganzen Technologieentwicklung an Triebwerkstechnik etc. passieren. Aber das sind so die großen Themen, über die wir natürlich sehen. Und auch ganz klar im Bereich der Lagerlogistik, ne? Die Robotisierung, dass du einfach Tätigkeiten komplett auch robotisiert durchführen lässt, weil du A, natürlich die Leute dafür nicht teilweise einfach nicht mehr findest,
ja.
die das wirklich machen wollen und können. Mhm. Ja, auch in einer alternden Gesellschaft, in der wir uns natürlich auch in Europa befinden, musst du die Frage stellen, wie lange kannst du das aufrechterhalten, dass Leute wirklich physisch schwere Tätigkeiten in so einem Lagerstandort ausführen und was kannst du eben über Robotertätigkeiten laufen lassen. Da kommt natürlich dann nochmal die Frage, ne, Robotertechnik gibt es ja jetzt schon länger im Sinne von Sortierrobotern etc., das gibt es ja schon heute, ne, aber humanoide Roboter, die jetzt ja schon irgendwie auch am Horizont auftauchen, wo du sagst, die natürlich sehr viele feine Tätigkeiten machen können, wo du heute einfach noch Menschen für brauchst, weil es eben um feinmotorische Anwendungen geht etc., die ein Roboter einfach vielleicht heute noch nicht in der Größenordnung kann.
Mhm.
Das sind sicherlich so die großen Themen, die sich am Horizont abzeichnen.
Super spannend. Gibt es irgendwelche Trends, die in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten da waren, wo die sich als falsch erwiesen haben, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, ja, war gar nicht so sinnvoll?
Ja, falsch würde ich immer nie sagen. Ne? Du findest nachher ja irgendwie für alle Innovationsmodelle irgendwie eine Anwendung. Die Frage ist nur, ist das Marktfeld oder ist der Hype, der am Anfang da ist, dann nachher, also passt der nachher zur Marktgröße, die sich dann rauskristallisiert? Ja, für mich ein großes Beispiel war sicherlich ein Thema Drohnen. Ja, da wurde ganz viel zugesagt, dass die Zukunft der City-Logistik sind und so weiter. Ja, ich sehe es einfach noch nicht passieren. Ne?
So eine Pizzalieferung. Ne?
Ja, Pizzalieferung oder dein Paket wird per Drohne geliefert.
Ja
da gibt es sicherlich Anwendungsfälle und wir sind ja auch dabei, mit Drohnen im größeren Umfeld zu experimentieren, eben eher so, aber dann für Inselbelieferungen, ne? Da redest du wirklich über Großdrohnen etc., nicht so, die irgendwie nur ein Paket abwerfen können. Ja. Das hat sich sicherlich, also entweder sind wir da noch nicht reif für den Hype, ne? Das kann ja auch sein, aber das hat natürlich, das Thema ist ja schon 10 Jahre alt und das hat sich, du hast nie gemerkt, jetzt ist so wie beim autonomen Fahren, du bist jetzt so kurz vor einer Schwelle, wo es tatsächlich so weit kommen könnte, dass das im großen Stil kommt. Also das würde ich sagen, war vielleicht so eine der Themen, die sich in meinen Augen, und das ist meine persönliche Meinung, ne? Da haben vielleicht andere Menschen eine andere Meinung zu, aber meine persönliche Meinung, das hat sich nicht so durchgesetzt. Das hat sich in Einzelanwendungen hat sich durchgesetzt, ne? So Inventurerfassung im Lager und so, dass du Drohnen rumfliegen hast, die durchs Hochregal fliegen und so eine Inventurerfassung machen. Ja, da ist es gekommen. Aber das sind natürlich Kleinstanwendungsfälle, ne? in der Summe des Marktes.
Ja, und so Predictive Maintenance Sachen sind auch sehr gut mit Drohnen.
Ja.
Aber ja, so eine Lieferung ist schwierig. Man muss die natürlich auch sichern etc. Kommt mir jetzt gerade so spontan.
Klar.
Und solche Sachen. Und dann fliegen da hunderte Drohnen rum, ist auch ein bisschen nervig, wahrscheinlich auch ein bisschen laut.
Ja, und vieles wird ja eben dann durch Regulatorik gekillt, ne? Oder einfach erledigt, weil es einfach der regulatorische Rahmen gar nicht hergibt.
Ja.
Also du siehst ja schon, wie schwierig das ist, wenn du dir heute eine Drohne privat fliegen willst, ja, unter 250 Gramm, wie aufwendig das ist, da überhaupt eine Zulassung für zu bekommen, als, als Privatperson, wo du sagst, ich will mal ein bisschen in meinem Garten rumfliegen, um mein Haus aufzunehmen. Mhm. Und wenn du das natürlich jetzt im großen Stil machen willst, bräuchst du ein ganz anderes regulatorisches Umfeld. Mhm. So, das kann man natürlich auch wieder sagen, ne, wäre das Umfeld anders, wäre es dann anders gekommen, aber du siehst natürlich auch in Volkswirtschaften, die jetzt wesentlich deregulierter sind, dass es da nicht groß eingeschlagen hat.
Okay. Ja, vielleicht noch ein Thema, was wir noch machen könnten. Wie siehst du das Thema so Plattformen, also dass sich Geschäftsmodelle ja viel von Service oder eben von älteren in Anführungszeichen B2B-Geschäftsmodellen hin zu Plattformgeschäft entwickeln? Gibt es das bei euch auch? Seht ihr da auch Plattformentwicklung oder irgendwie neue Geschäftseinnahmequellen, die über so Tech-Plattformen gehen?
Ja, definitiv. Also wenn man jetzt bei dem Beispiel autonomen Fahren bleibt, ist dann natürlich die ganz große Fragestellung, was bist du später als, sage ich mal, klassischer Logistikdienstleister, der heute sich einen LKW kauft, den fährt und betreibt und damit eben eine Dienstleistung erbringt. Jetzt gehst du es mal weiter und sagst, es gibt zukünftig autonomes Fahren. Ja, was bist du denn dann eigentlich in dieser Konstellation noch? Mhm. Also bist du derjenige, der praktisch die Plattform betreibt, auf der, sage ich mal, die Technologie und auch die Assets betrieben werden. Mhm. Ne? Und jeder kann auf dieser Plattform mitarbeiten. Also bist du praktisch der Uber sozusagen. Ja, genau. Ne? Und jeder, der irgendwie einen LKW hat, der zum autonomen Fahren irgendwie geeignet ist, kann sich da einlinken. Und du bist derjenige, der praktisch nur noch die Vermittlungstätigkeit macht. Mhm. Ne? Oder bist du eben nur beteiligter Spieler, indem du selber deine Assets da reingibst, aber die Plattform betreibt eben einen Daimler, ein MAN, wer auch immer der Hersteller ist. Hm. Ne, also da gibt es schon eine Richtung, in die wir auch nachdenken müssen und auch schon aktuell nachdenken, wo unsere zukünftige Rolle da drin sein wird.
Ah, okay. Kannst du was sagen dazu oder ist noch?
Ja, ist noch zu früh, ne, um da jetzt schon die Katze aus dem Sack zu lassen. Aber das ist natürlich Gedankenspiel auch in unserer strategischen Überlegung jetzt bis 2030. Wo sehen wir denn unsere Rolle?
Okay.
Ne? Und gibt es Geschäftsfelder, wo wir uns deutlich stärker in ein Plattformmodell entwickeln müssen?
Mhm.
Ne? Oder gibt es andere Geschäftsfelder, wo das eben nicht so sein wird?
Total. So. Ja.
Da gibt es ja auch nicht die eine Antwort für das gesamte Unternehmen, dafür sind die Betätigungsfelder auch zu breit. Aber es gibt ganz klar eben Felder, wo du darüber nachdenken musst, vielleicht der Plattformanbieter zu werden.
Mhm. Spannend. Oder anders gefragt, wenn jetzt jemand da draußen zuhört, wir hören ja einiges an Entscheider und Entscheiderinnen zu, die vielleicht ähnliche Challenges haben. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, was so jetzt blickend auf 2025 so deine Hauptchallenges sind? Vielleicht findet sich jemand wieder und es meldet sich jemand, der sich austauschen möchte. Aber was sind so die Hauptthemen für 2025?
Ja, ich denke, das große Hauptthema wird sicherlich in meinen Augen zwei Dinge sein. Also nach wie vor die sehr von Disruption geplagte Lieferkette allgemein. Mhm. Ne?
Ja.
Wir sehen das ja durch das große Thema Nearshoring, China Plus One, De-Risking etc., dass sich jetzt eben ganz viele neue Lieferketten herausbilden und die Infrastruktur gar nicht dafür da ist. Beispiel aktuell Mexiko. Ne? Es geht unfassbar viel Richtung Mexiko, Richtung Nearshoring auch USA. Und die mexikanische Infrastruktur ist gar nicht dafür ausgelegt, diese Menge überhaupt aufzunehmen. Das heißt, jetzt stauen sich mittlerweile wieder die Schiffe in den Häfen, weil die Hafeninfrastruktur gar nicht schnell genug nachkommt. Das heißt, dieser Stress in der Lieferkette wird auch 2025 bleiben. Und dann natürlich das große geopolitische Thema, was wird passieren, wenn die Trump-Administration ab Ende Januar reinkommt. Wie viel Impact wird das haben auf Lieferketten, wenn dann tatsächlich überall die Tarife eingeführt werden oder die Zollbeschränkungen eingeführt werden? Inwieweit blockiert das oder belebt das den globalen Handel, weil das ist ja im Endeffekt unser Geschäft.
Ja. So,
ne, und sich da eben rechtzeitig auch zu vernetzen und deswegen klar da auch das Angebot gerne, wenn sich da jemand austauschen möchte, was sind unsere Erfahrungen und niemand von uns hat ja auch die Glaskugel.
Ne?
Also wir können ja auch nur abschätzen, was könnte passieren, was sind Szenarien, aber wenn man zu zweit oder zu dritt über ein Thema nachdenkt, dann kommen einem vielleicht auch gute neue Ideen.
Sehr gut, ja. Ja, wie gesagt, neues Format, mehr Themen und natürlich auch immer der Aufruf an alle da draußen, wer das denn spannend findet oder Feedback hat, der soll auf uns zukommen. Patrick, herzlichen Dank, dass du zum zweiten Mal jetzt da warst.
Gerne.
Ich freue mich schon aufs dritte Mal.
Ja, genau.
Ich freue mich schon aufs dritte Mal. Dann bist du natürlich wieder herzlich eingeladen. Und ansonsten danke dir fürs offene Teilen und bis bald.
Gerne. Danke dir.
Super. Ja, wer jetzt noch dabei ist und zuhört, herzlichen Dank wie immer fürs Zuhören. Ich bin natürlich mega gespannt, wie ihr die neuen thematischen Episoden findet. Also schreibt mir gerne mal ein Feedback und auch gerne auch in die Plattform einfach mal reingehen, den Kanal abonnieren, wenn er euch gefällt und auch dort in die Bewertungen einfach allgemeines Feedback da lassen. Ich arbeite das natürlich auch ein, auch wenn das Kritik ist, selbstverständlich dann noch mehr. Und wen gerade die Fragestellung herumtreibt, habe ich die richtigen Personen bzw. die richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit im Unternehmen? Dieser Podcast wird von Atreus präsentiert. Ich selbst bin ja auch bei Atreus tätig. Insofern kommt gerne auf mich zu, falls ihr gerade solche Themen bei euch im Unternehmen habt. Da können wir vielleicht mit einem Sparring helfen. Wir können bei der Auftragsklärung helfen und vielleicht sogar mit unserem Talentpool dann im Nachgang. Da freue ich mich auch immer über die Direktgespräche. Also schreibt mir gerne auf LinkedIn oder per Mail. Alles unten in den Shownotes. Patrick, dir noch einen schönen Tag bis zum dritten Gespräch. Muss mich jetzt gewöhnen.
Genau. Danke.